hinzufügen, wir haben eben lauter Wahrheit gesungen, lauter Evangelium. Es ist beglückend, Gott anzubeten. Das ist die Erfüllung unseres Lebens. Aber ich kann noch ein paar Sätze hinzufügen. Es gibt ja heute eine Fortsetzung der Predigt vom letzten Sonntag. Denn es geht wieder, wenn auch mit verändertem Ansatz, um die Allmacht Gottes in unserer Ohnmacht, wie der Andreas schon angekündigt hat. Nun aber mit einer stärkeren Betonung des Heiligen Geistes, der in unserer Schwachheit Jesus Christus verherrlicht und uns, die von Natur aus Unheiligen, auf verlässliche Weise heiligt. Im Mittelpunkt steht die Zusage Jesu an seine Jünger: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand oder Tröster geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Den Einstieg zum wunderbaren Wirken Gottes durch seinen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, den Einstieg nehmen wir im Alten Testament. Und viele von uns, fast alle, kennen diese Grundsatzerklärung Gottes: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das war rund 500 Jahre vor Christi Geburt, als der Allmächtige so durch seinen Propheten Sahaja seine Stimme erhob. Und wir haben es nötig, diesen Zuspruch erneut aufzunehmen und ihm zu vertrauen. Denn Gott hat ihn in eine hochkritische Situation hineingerufen. Und wenn wir nicht die Augen verschließen vor dem schleichenden, aber schier unaufhaltsamen Zerfall der Ordnungen Gottes in unserem Land, dann müssen wir erkennen und bekennen: Auch bei uns steht alles auf der Kippe. In den Kirchen verkümmert die Verkündigung des Evangeliums. Wo ist noch die Wahrheit in Klarheit zu hören, das Wort vom Kreuz, das rettende Wort? Und weil es fehlt, dieses rettende Wort vom Kreuz, schwindet in der Gesellschaft der Glaube an den wahrhaftigen Gott und an unseren Erlöser, Jesus Christus. Und als Konsequenz daraus bröckelt jede Art von Zusammenhalt. Unübersehbare Warnzeichen sind die Auflösung der Familie, die immer weniger als gottgewollter Bergungsort von Frau und Mann, von geborenem und ungeborenem Leben geachtet wird. Dann die Verwirrung in der Bestimmung der Geschlechter, die Überbetonung der sexuellen Orientierung bei der Frage der persönlichen Identität und dann auch unter anderem unter vielem die zunehmende Vermüllung vielerorts, vom Internet bis zu unseren Innenstädten. Ein Beispiel oder einige Beispiele unter vielen. Die größte Warnung aber gilt uns, mir, dir unmittelbar, uns den Erlösten und Erwählten. Wie steht es denn um unsere Identität? Sind wir als Kinder Gottes und als Volk Gottes erkennbar? Sind wir, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, tatsächlich das Licht der Welt und das Salz der Erde? Praktizieren wir, was nach den Worten Gottes zum Kernbestand des Gemeindelebens gehört, fröhlich in der Hoffnung zu sein, geduldig in der Trübsal und beharrlich im Gebet, Römer 12? Wir müssen uns diesen Fragen stellen, denn wir müssen bedenken, inmitten der um sich greifenden Abkehr von Gott und seinen Geboten und im fortschreitenden Zusammenbrechen des von Gott geschenkten Ordnungsgefüges droht es uns Gläubigen zu gehen wie jenen zu Sahajas Zeiten vor 2500 Jahren. Sie waren matt und entmutigt aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt. Sie hatten Jerusalem wieder aufbauen wollen und auch den Tempel, aber der tägliche Existenzkampf, vielleicht auch bei uns heute, war mühselig. Die Störmanöver der gottlosen Feinde, die sie umgeben hatten, ständig kamen diese Angriffe, waren zermürbend. Ganz aktuell, der Schwung der ersten Freude war dahin, der Schwung der ersten Hoffnung und des kleinsten Anfangs schien sich zu pulverisieren. Da drang der Ruf Gottes in die Herzen der Niedergeschlagenen. Nicht eure Fähigkeit, nicht eure Anstrengungen werden die Wende bewirken, sondern der Geist Gottes, also Jahwe selbst, der Allmächtige. Diese Ermutigung hat der Gott allen Trostes seitdem immer wieder in verzagte Herzen hineingerufen. Vielleicht auch heute tut das in unsere verzagten Herzen. Es ist auch heute ein Wort von hoher seelsorgerlicher Wirksamkeit. Dieses Wort, das er dem Sahaja gab. Denn es lenkt den Blick der an uns und den Umständen Verzagten von uns weg. Das ist das Entscheidende. Und er lenkt uns in die entscheidende Wahrheit hinein. Das Weltgeschehen steht unter Gottes Kontrolle. Auch unser Leben, auch unser Gemeindeleben. Es wird nicht von Menschenmacht bestimmt. Dein und mein Versagen ist ebenfalls nicht ausschlaggebend. So wenig wie unsere gut gemeinten Absichten und Planungen und Aktionen, sondern allein der Schöpfer und Bewahrer des Universums, der in vollkommener Gerechtigkeit regiert. Er ist allein maßgebend. Das schlichte göttliche Prinzip lautet, alles, was Gott will, dass es geschieht, das tut er. Und wenn er dich und mich in seiner gnädigen Herablassung daran beteiligt, dann bewirkt nur er das Gelingen, der souveräne Herr aller Herren. Die Bibel ist erfüllt von dieser fundamentalen Wahrheit. Deshalb wiederhole ich das Wort, das wir auch am vergangenen Sonntag hörten, denn wir können es uns nicht oft genug zusprechen aus Römer 11. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Gott, der Herr, wollte Himmel und Erde und erschuf sie. Wissen wir, ne? Denken wir auch daran. Er wollte Israel und er rief es ins Leben, einen alten Mann und eine unfruchtbare Frau gebrauchend. So ist Gott. Er wollte dich und mich, die wir tot waren durch unsere Sünden und Übertretungen, also rief er uns aus der geistlichen Todesstarre heraus, hinein ins Leben mit Christus Jesus. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Und wenn er gebietet, so steht es da. Der Schatten des Kreuzes fiel schon auf Jesus, als der Sohn Gottes zu seinen Jüngern sprach. Nun zitiere ich aus Johannes 14, 4 Verse. Ich, Jesus, will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Nur eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. So sprach der Herr und so geschah es. Aber nicht so, wie sich unser Verlangen nach Glanz und Gloria, das sich ausgemalt hätte, auch die der Jünger nicht, sondern in völliger Selbsterniedrigung. Ihm, Jesus, stand eine Taufe bevor, wie er selbst sagte, eine Feuertaufe des Leidens und des Sterbens, deren schrecklichen Ausmaße nur er selbst ermessen konnte und ich heute noch nicht ermessen kann. Deshalb seine bangen Worte auf diesem jahrelangen Weg zum Kreuz. Ich bin sehr bedrückt, bis sie die Taufe vollzogen ist. Das war nicht erst in Gethsemane, das ging lange vorher los. So wurde er, der Gekreuzigte, den Juden ein Ärgernis und den Milliarden Heiden, den Atheisten, den Buddhisten, den Hinduisten, den Moslems, den Namenschristen, wurde er eine Torheit, bis zum heutigen Tag. Aber die göttliche Torheit, wir haben es vorhin gehört, ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. In seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt offenbarte der gekreuzigte Christus seinen Jüngern Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und in der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten wurden Tausenden, in den folgenden Jahren Zehntausenden, dann Millionen, dann Abermillionen die Gewissheit ins Herz gepflanzt, dass Gott diesen Christus Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Messias gemacht hat, zum Gesalbten. Kein Mensch kommt gegen diese scheinbar törichte Vorgehensweise Gottes an. Das sollten wir gerade jetzt in unserer Zeit der geistlichen Verfinsterung immer wieder bedenken. Lassen wir uns also nicht lähmen oder ins Lamentieren treiben angesichts der wachsenden Verwirrung in der westlichen Welt. Wenn Gott für uns ist, wer kann uns da noch etwas anhaben? Hat er uns mit seinem Sohn und mit seinem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit nicht alles geschenkt? Alles? Alles, was wir in unserem eigenen Elend nötig haben und was wir in den ganzen gesellschaftlichen Turbulenzen nötig haben, alles geschenkt. Und es hat schon weit schlimmere Zustände in unserem Land gegeben, nicht zu vergessen. Gottlose Gemeinheiten höllischen Ausmaßes gab es in unserem Land vor knapp 100 Jahren. Und mittendrin, es war 1936, schrieb der Dichter Rudolf Alexander Schröder diese Worte nieder. Ich bringe nur einen Auszug aus seinem Gedicht. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte deinen Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, sind Gottes Gaben. Rechte nicht um mein und dein. Manches Glück ist auf den Schein. Lass es Weile haben. Es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt. doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, leidend, lebend aus dem Feuer gehen, neue Kräfte kriegen. So geschah es und so bleibt es. Die bespöttelte Schwachheit Gottes ist auch heute stärker als alle Todesmacht. Die Pforten der Hölle können die Gemeinde Christi nicht überwältigen. Und das verachtete Evangelium ist nicht aufzuhalten. Es ist eine Kraft Gottes, die auch heute an diesem Sonntag weltweit Menschen erfasst. Heute werden Menschen bekehrt und in Christus Jesus zu neuen Kreaturen gemacht. Auf allen 5 Kontinenten. Aus chronischen Feinden Gottes werden geliebte Kinder Gottes. Und sie werden auf eine erstaunlich unaufhaltsame Weise auch noch dazu gebracht, die Retterliebe und Rettermacht Christi zu bezeugen. Dieses Hingerücktwerden in die Wahrheit, das ist die Frucht der Verheißung, die Jesus vor seinem Tod, seinen damaligen und nun auch seinen heutigen Jüngern zuspricht: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Haben wir das richtig gehört? Dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Glauben wir das? Glauben ist mehr als ein Fürwahrhalten. Deshalb stelle ich die gleiche Frage noch einmal auf der Beziehungsebene, auf die uns Gott gehoben hat. Prägt diese ein für allemal vollzogene Gegenwart und Gemeinschaft des Heiligen Geistes wirklich unser Leben, unser Denken, unser Reden, unser Tun? Hier geht es nicht um eine verkappte Form von Perfektionismus oder von Werkgerechtigkeit. Im Gegenteil, wo der Geist des Herrn ist, sagt die Bibel, da ist Freiheit. Die Freiheit, unsere Schwachheit zuzugeben. Die Freiheit, unsere sündhaften Gewohnheiten nicht zu verniedlichen, sondern vor Gott zu bekennen. Möglichst jeden Tag. Die Freiheit, unsere alten Lebensmuster zu verlassen und uns mit Haut und Haaren der Herrschaft Jesu zu unterstellen. Diese Freiheit schafft der Heilige Geist. Und das ist es, was Jesus meinte, als er sagte: Er, der Geist der Wahrheit, er wird mich verherrlichen. Er verherrlicht Jesus und sein kostbares Opfer am Kreuz, indem er, der Geist Gottes, in hochgradig ich-bezogenen Menschen, etwa in mir, ein Verlangen nach innigem Zusammensein mit Gott weckt. Und dieses Verlangen auch noch vertieft, lebenslänglich, in anhaltender Treue und Geduld. Gewiss leidet der Heilige Geist auch an uns. Er ist die Liebe Gottes in Person und Liebe leidet immer. Er leidet an uns, weil wir so oft kalte und harte Herzen haben. Wie oft betrüben wir den Heiligen Geist durch faules Geschwätz oder durch Bitterkeit oder andere Bosheiten. Wie oft dämpfen wir sein Wirken durch Undankbarkeit oder durch oberflächlichen Umgang mit den prophetischen Worten der Bibel. Aber er bleibt an uns dran und er bleibt in uns drin. Er wird in euch sein, sagt Jesus. Und dann schenkt er uns einen Einblick in das unergründliche Zusammenwirken des dreieinen Gottes. An jenem Tag, so sagt Jesus, dass der Tag, an dem der Geist der Wahrheit in uns Wohnung und Herrschaft übernimmt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wo der Heilige Geist regiert, da ist Jesus selbst gegenwärtig. Und wo Jesus ist, da ist auch der Vater. Ich und der Vater sind eins, sagte Jesus als guter Hirte, Johannes 10 nachzulesen. Ist uns bewusst, welch ein Leben sich da für uns auftut. Wir haben Anteil an der ewigen Liebesgemeinschaft Gottes. Ein für allemal. Das heißt, Jesus Christus ist uns heute näher als denen, mit denen er damals in Galiläa und Jerusalem unterwegs war. Also Petrus, Andreas, Johannes, Thomas und so weiter. Er führte sie in eine wachsende Vertrautheit hinein, aber nicht zu jener Innigkeit, die er uns, den Erwählten und von ihm Erlösten, heute schenkt, weil er sich durch den Geist Gottes völlig mit uns vermählt hat. Darum wird der Heilige Geist auch im Römerbrief, Römer 8, 9, Geist Christi oder Christi Geist genannt. Und hören wir nun mal genau auf das Gebet, das Paulus im Epheserbrief betet. Ich bringe einen Auszug aus Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Da haben wir wieder den dreieinen Gott. Ja? Unser Verstand ist zu klein, als dass wir dieses göttliche Einssein annähernd fassen könnten, aber unser Herz empfängt eine wachsende Ahnung von der Erhabenheit und Vollkommenheit dieses dreieinen Gottes, sofern wir unser Leben ganz dem Geist Christi überlassen. Er macht das Wort Gottes in uns lebendig. Er dringt durch unsere inneren Verhärtungen hindurch. Er formt uns, er bewegt uns auch. Und wenn es gut geht, erschüttert er uns. Auf diese Weise breitet er in unserer Schwachheit seine Liebe aus. Und mit ihr, mit der Liebe Gottes, die ausgegossen in unseren Herzen, auch einen immer tieferen Glauben. Es ist uns nie mehr zu nehmen. Diese Gabe der Liebe und des Glaubens, die Frucht auch des ganzen Geisteswirkens, ist uns nie mehr zu rauben, weil das alles, sein Wirken, die Frucht, die Gaben, allein in Christus gründet und seinem Sieg auf Golgatha. Das ist ein abgeschlossenes Ereignis und wir haben Anteil. Und dann spannt er uns, der Geist der Wahrheit, mit ein in sein Wollen und Wirken. Es ist immer seine Führung, es ist sein Entschluss. Und wie und wann er das macht, das ist seine Sache. Da wir sein Eigentum sind, sollten wir sagen, verfahre mit mir, wie du willst. Wenn du handelst, wenn dein Wille geschieht, dann ist es gut. Wer da noch zögert oder gar selbst die Kontrolle, die er noch nie hatte in seinem Leben, behalten will, der sollte wissen, seine unumschränkte Herrschaft ist unsere einzige Chance, um der Tyrannei unserer alten Natur zu entkommen. Christi Herrschaft oder mein tyrannisches Ego. Dieses Entweder-Oder muss uns klar sein, damit unser Glaubensleben nicht zu einem Hinken auf beiden Seiten wird. Um das Wort des Propheten Elia, das ihr schon erkannt habt, ne, am Berg Karmel, zu variieren, ist der Herr der allmächtige Jahwe Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber deine Selbstherrlichkeit, so folge ihr nach. Wir haben jeden Tag die Wahl. Noch einmal, wir müssen uns das klar machen, weil sich hier alles entscheidet. Entweder wir kleben an unserem alten Lebensmuster, also dieser seltsamen Mischung aus Selbstüberschätzung und Verzagtheit, aus Selbstmitleid und Sturheit, oder wir geben zu, dass auf uns kein Verlass ist. Auf mich ist kein Verlass, gewiss nicht. Weil wir in uns selber diese Kraft nicht haben, um unsere guten Vorsätze umzusetzen. Aber der Geist Christi besitzt diese Kraft. Auf ihn allein ist Verlass. Für ihn ist unsere Schwachheit überhaupt kein Problem. Hat der Sohn Gottes uns diesen Zusammenhang von Schwachheit, Abhängigkeit und Vollmacht nicht aufs Ermutigendste vorgelebt? Nie drehte er eigenwillig Ehrenrunden, um sein Ansehen zu steigern. Stets betonte er, erfüllt vom Heiligen Geist, seine völlige Abhängigkeit vom Vater. Dazu vier Aussagen, vier Sätze nur, alle aus dem Johannesevangelium. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Johannes 5, 19. Dann im selben Kapitel, ich kann nichts von mir aus tun. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann in Johannes 8, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, wer ich bin. Dann werdet ihr begreifen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern so rede, wie der Vater mich gelehrt hat. Und dann noch einmal, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6. Jesus, der Gesalbte Gottes, war offensichtlich durch und durch ein einfältiger Mensch, völlig auf den Vater im Himmel ausgerichtet. Nicht zwiespältig oder hin und her gerissen zwischen dem eigenen Wollen und dem Willen Gottes, wie wir es wahrscheinlich oft erleben. Die Bibel weist uns wiederholt auf die Quelle seines vollmächtigen, einfältigen Lebens hin. Es ist das Gebet. Immer wieder zog sich Jesus zum ungestörten Austausch mit seinem Vater zurück und er gab sich hin in seinen Willen. Im Beten dürfen wir auch unseren Willen hingeben. Er empfing Weisung und Stärkung für seinen nächsten Schritt. Und diese Freiheit hat er nun auch uns am Kreuz erworben. Die Freiheit, uns in den Spuren Jesu zu bewegen, indem wir alle Angelegenheiten unseres Lebens mit ihm im Gebet besprechen und uns von ihm korrigieren, ermutigen und vom Geist Gottes leiten zu lassen. Er lässt uns gewiss nicht hängen, wenn wir nicht wissen, wie wir unser gedankliches Durcheinander in einem Gebet oder zu einem Gebet formen sollen. Hauptsache, wir wenden uns ihm zu. Ich ermutige uns und mich auch euch alle, dass wir häufiger zum Beten zusammenkommen. Es gibt keine andere Quelle geistlicher Vollmacht, nur diese eine. Aber die ist da, Leute. Nutzen wir sie. Sie sprudelt über und wir stehen irgendwo herum und machen Pläne. Wenn wir uns ihm zuwenden, egal wie unkonzentriert wir sind, er wird wirken. Wir haben diese schriftliche Zusage Gottes, dass der Geist Christi selbst dann für uns beim Vater eintritt. mit einem Seufzen, das man nicht in Worte fassen kann. Römer 8. In dieser neuen Gewohnheit der ständigen Umkehr, der ständigen Hinwendung zu dem in uns wohnenden Geist Christi, erfahren wir auch eine erstaunliche Umkehrung der Üblichkeiten dieser Welt. Wir müssen, das ist das Schöne, wir müssen uns nie mehr zum Erfolg durchkämpfen. Und erst recht müssen wir keine Angst mehr vor dem Versagen haben. Weshalb? Weil der Sieg schon längst unser ist. Wer sein Leben Jesus anvertraut, ein Vertrauen, dass der Geist Gottes in unserer Schwachheit wirkt, der hat Teil am Triumph des Gekreuzigten. Seine Auferstehung und Himmelfahrt sind das alles durchdringende Proklamieren seines Sieges über die knechtenden Mächte der Sünde und des Todes und des Teufels. Deshalb ist das normale Christenleben, das sollte unsere Norm werden, diese ganze Erneuerung und Heiligung, nicht ein Abmühen zum Ziel und zum Sieg hin, sondern ein Geführtwerden und ein Regiertwerden vom Sieg Christi her. Ja? Alles schon vollbracht. Er, dieser Sieg Christi, er berechtigt uns, selbst in Zeiten der Depression mit Paulus zu beten, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. 2. Korinther 2. Und wenn der Geist der Wahrheit in unseren Herzen regiert, dann werden wir auch im Alltag den Zusammenprall von Licht und Finsternis, von Lüge und Wahrheit aushalten können. Wir werden immer weniger um uns und unsere Möglichkeiten kreisen. Wir werden uns nicht mehr so wichtig nehmen, sondern immer mehr aufsehen, immer häufiger aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12 kennen wir ja alle. Wir müssen es nur noch beachten. Dieses Aufsehen zu unserem Retter erfordert keinerlei besonderen Gaben. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Nur das Eingeständnis meiner Ohnmacht. Und dann meine Zuneigung zum Allmächtigen. Er ist ja uns so nahe. Also reden wir auch mit ihm. Wie mit dem besten aller nur denkbaren Freunde. Das ist er nämlich wirklich. Schlusssatz: Vertrauen wir dem allein Vertrauenswürdigen, der seinen Jüngern diese Garantie gegeben hat, die wir schon zweimal gehört haben. Jetzt als Schlusssatz: Ich, Jesus, komme zu euch durch den Geist, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Amen. Und nun bitten wir in einem gesungenen Gebet, dass das mit uns geschieht, was wir eben gehört haben.